Ja, dann hören wir Danke für die Gemeinschaft, die man, danke, dass wir dich kennenlernen durften, dass wir dich im Herzen tragen können. Danke für den Tag, was noch kommt, auf die vielen Gäste, auf dein Wort und alles, was noch. Amen.
Amen.
So, jetzt das Wort zum Sonntag. Na komm, ich mal hier. Psalm 140.
Der ist gut.
114 oder 40?
140.
Danke.
Den Vorsehen, ein Psalm von David. Befreie mich, Jahwe, von den bösen Menschen, vor dem Manne der Gewalttaten, behüte mich. Welche Bosheiten ersinnen im Herzen täglich, Krieg erregen. Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen. Selber. Bewahre mich aber vor den Händen des Gesetzlosen, vor dem Manne der Gewalttaten. Behüte mich, welche darauf sinnen, meine Tritte umzustoßen. Die Hoffärtigen haben mir heimlich eine Schlinge und Fallstricke gelegt, ein Netz ausgespannt zur Seite des Weges. Sie haben mir Fallen gestellt, Selah. Ich sprach zu Jahwe, du bist mein Gott. Nimm zu Ohren, Jahwe, die Stimme meines Flehens. Jahwe, der Herr ist die Stärke meiner Rettung. Du hast mein Haupt geschirmt am Tage der Waffen. Gewähre nicht, Jahwe, die Gelüste des Gesetzlosen. Lass er sein Vorhaben nicht gelingen. Sie würden sich erheben, Selah. Die Häupter derer, die mich umringen, das Unheil ihrer Lippen bedecke sie. Mögen feurige Kohle auf sie herabfallen, ins Feuer stürze sie, in Wasserfluten, dass sie nicht aufstehen. Der Mann von bösen Zunge möge nicht feststehen im Lande. Der Mann, der Gewalt hat, das Böse möge ihn jagen bis zum Sturz. Ich weiß, dass Jahwe ausführen wird die Rechtssache des Elenden, das Recht der Armen. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, die Aufrichtigen werden vor deinem Angesicht ruhen. So kommen wir ganz schnell zu unserem Freund Hiob rüber. Passt ja ganz gut zu.
Habe ich auch gedacht.
Und das richtige Wort dazu übergebe ich jetzt Anton.
Was hatten wir letzte Woche? Wiederholung, wo stehen wir? Hiobs Freunde sitzen immer noch da, hacken auf Hiob rum.
Wo wart ihr?
Bis 24, haben wir gemacht, 22 bis 24 letzte Woche. Wer hilft mir? Was war beim letzten Mal?
Was war beim letzten Mal? Nee, wir haben was da gemacht.
Ja.
Schon so lange her, war letztes Jahr, ne?
Genau.
Ja, der Eliphas behauptet, Hiob muss irgendetwas Schlechtes getan haben. Ansonsten würde es ihm nicht schlechter gehen. Und meine Frage ist immer wieder, warum sind die Geschichten von Eliphas und Bildad und Zophar in der Bibel? Und ich habe letzte Woche gesagt,
tja,
wenn ich Bibel-TV anmache, höre ich genau solche Ansprachen manchmal. Ja. Dass die Leute sagen,
ja, du hast das.
Spende auf unser Konto und bete dreimal am Tag zu Gott und dann geht's dir gut. Wenn du nicht einen Ferrari fährst oder keinen eigenen Hubschrauber hast, dann machst du nur irgendwas verkehrt, spende mehr, bete mehr und dann hast du einen Hubschrauber.
Ja,
dann hast du auch deinen Hubschrauber und deinen Ferrari vor der Tür stehen.
Ich bin kein Wohlstandschrist.
Ja, also das sind die Sachen, die du hier bei den drei Freunden ständig hörst. Ne? Ja. Also sagen, dir geht's schlechter wie mir, dann machst du irgendwas falsch. Ja, also das ist überhaupt keine Kunst. Ne?
Das habe ich schon öfters von einer Gemeinde, ich würde den Namen jetzt nicht nennen, in Berlin gehört und nach dem Motto Christen, gläubige Christen, haben auf dem Wohlstand, Gott wüsste, dass es uns gut geht. Gott hat nicht gegen Reichtum.
Hat er auch nicht.
Hat er ja auch gar nicht. Aber ich denke, dann wäre auch dazu berufen, ihn zu teilen und Menschen zu helfen. Danke dir.
Dann hatten wir hier auch die Antwort auf die Sache.
Aber wir wissen ja, dass Hiob eigentlich, da läuft eigentlich bloß eine Prüfung durch. Weil Gott ja damals den Pakt mit den Teufelchen. Weißt du jetzt, was ich meine? Ich springe hier mal wieder zum Anfang zurück. Gott hat das ja zugelassen in dem Sinne.
Der hat ja den Pakt mit den Teufel gemacht.
Warum hat er den Pakt? Warum hat er dem zugestimmt?
Ich kann nur nicht mal meine Versprechung halten. Ich wollte halt eigentlich ein bisschen zurückhalten.
Hey, du hast gerade gesagt, er hat einen Pakt gemacht. Warum? Ist der Teufel stärker wie Gott? Oder wo war jetzt das Problem, dass er sagt, okay?
Nee, der Teufel hat ja behauptet, Hiob geht ja nur so gut, weil er wohlhabend ist und so weiter. Und der wird, wenn er irgendwo, wenn man ihn all diese Sachen wegnimmt, dann wird er auch vom Glauben abfallen und der nicht mehr hinterher folgt. Und da hat Gott gesagt, das läuft okay, du kannst alles von ihm nehmen und so weiter, alles machen, aber nicht deinen eigenen Glauben lassen.
Also, der Punkt, warum sagt Gott, kannst du machen? Weil er vertraut hier. Er sagt hier, der ist mir treu. Und ich vertraue ihm. Deswegen mach ruhig. Wenn er gesagt hätte, ich habe Zweifel, dass sie hier mir treu ist, dann hat er gesagt, nee, darfst du nicht. Ne? Aber er vertraut ihm völlig und deswegen kriegt er die volle Breitseite. Ne? Wir fangen an mit ein paar Sätzen von Billard. Der Billard hatte ja davor immer große Reden geschwungen und diesmal sagt er nur ganz wenig. Wer will das Wenige lesen?
Was war jetzt wo?
Wir sind bei Kapitel 25.
Ja, das Wenige mache ich mal. Billard, der Schuhhitter, antwortete und sprach: Herrschaft und Schrecken sind bei ihm. Ja, er schafft den Frieden in meinen Höhen. Sind seine Scharen zu zählen? Und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte rein sein ein vom Weibe geborener? Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Mensch, der Wurm, das Menschenkind, die Marder.
Was will Bildert uns sagen? Was versteht ihr? Wie würdet ihr es zusammenfassen?
Er denkt also, dass wir als Mensch allgemein nicht imstande sind, vor Gott zu bestehen. Also praktisch, dass wir nach Gottes Gesetz oder Gottes Dingsweg leben.
Hat er recht oder nicht recht?
Ja, natürlich hat er recht.
Aber?
Aber?
Wenn ich zu dir sagen würde, Jörg, du bist nur ein Wurm, eine Made. Aber du wirst wieder antworten?
Natürlich.
Nee, würdest du mir nicht antworten, stimmt nicht.
Wenn er das zu dir sagt, im Moment, wo du auf der Erde liegst und auf dem Zahnfleisch kriegst?
Nee. Du würdest mir am normalen Tag, wenn du dich gerade gelesen hättest, sagen, stimmt nicht. Ich bin ein Kind Gottes.
Ja, okay.
Und keine Made und kein Wurm. Wenn du mich schon vergleichst, dann vielleicht mit einem Löwen oder mit einem großen Tier. Aber doch nicht mit dem niedrigsten aller Kriechtiere.
Du bist ein Königkind.
Du verstehst, was ich meine?
Ja.
Du wirst sagen, ich bin doch kein Wurm. Gott will mich umarmen. Ja, ich bin dreckig. Aber deswegen hat er Jesus geschickt.
Aber das ist nur das typische Problem. Das hat mir ja vor ein paar Wochen schon mal hier von vielen Christen, die dich wirklich wie so ein kleines Würmchen und immer diese gebeugte, demütige Haltung haben, anstatt zu betrachten, hallo, ich bin Christ. Und gerade wenn man im Neuen Testament nicht weiß, ja, was Jesus uns getan
hat. Naja, ist Ausgewogenheit ist wichtig, ne?
Es stimmt, dass wir eigentlich ein Wurm sind. Eigentlich sind wir ein Nix. Und alttestamentlicher Nix sowieso. Wenn man aber das Neue Testament sieht, dass Jesus unter dem Kreuz gestorben ist, wo wir reingewaschen sind durch dein Blut.
Hat sich Gott irgendwie verändert zwischen Alt und Neuen Testament?
Nein.
Im Alten Testament wollte er von Adam über Abraham immer Freund, unser Freund sein. Ja. Und Paulus sagt, im Alten Testament ist der Mensch etwas niedriger wie die Engel. Und nicht da unten, nicht unter den Tieren, nicht bei den Würmern.
Ja, aber manche betrachten nicht immer so.
Ja, ist ja korrekt. Die Frage ist nur, der Bilder sagt ja gerade vorhin, der ist so ein bisschen, die drei sind, bringen ja immer so ein bisschen was aus einer Richtung rein, die nicht Gottes Sicht darstellt. Gott will eigentlich, ja, wir sind fehlerhaft. Na, wie sagt er, der vom Mensch geborene ist, na, ist halt schon ein Kapitel weiter, ein vom Menschen geborene kann nicht komplett rein sein.
Nee, fehlerfrei sind wir ja nicht, vor allem das Schöne. Wir können ja bei Gott Fehler machen.
Aber wir können bei Gott Fehler machen, weil er uns reinigt. Nicht von uns aus, sondern weil er uns reinigt. Ja? Und nicht, weil wir ein Wurm sind.
Hatte mal eine heftige Diskussion mit jemand, der katholisch war.
Ja.
Und als dann irgendwie darum ging, dass jemand heilig gesprochen wird, dann gesagt, ich bin schon heilig gesprochen.
Ja.
Dann lebt doch mal, was in der Bibel steht. Ich bin Heiliger. Ich bin geheilt. Ich bin Heiliger. Ich brauche keine von der Katholikin noch heilig zu sprechen. Ich bin Heiliger. Heiliger. Klar, war der ein bisschen arrogant, aber ich habe ihn dann gesagt, guck mal, was Paulus schreibt. Durch jedes Wunden sind wir geheilt.
Wenn wir uns die Antwort von Hiob angucken, die ist ziemlich lang. Deswegen werden wir den ersten Teil heute lesen und einen Teil dann nächste Woche weiterlesen. Fangen wir an mit Kapitel 26. Wer liest?
Ich. Also soweit, ja. Und Hiob antwortete und sprach: Wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen, dem kraftlosen Arm gerettet? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und gründliches Wissen in Fülle kundgetan? An wen hast du die Worte gerichtet und wessen Odem hast du von dir gehalten? Ist von dir ausgegangen. Die Schatten beben unter den Wassern und ihren Bewohnern. Der Scheol ist nackt vor ihnen und keine Hülle hat der Abgrund. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Er bindet die Wasser in seine Wolken und das Gewölk zerreißt nicht unter ihm. Er verhüllt den Anblick seines Thrones, indem er sein Gewölk darüber ausbreitet. Er rundete eine Schranke ab über der Fläche der Wasser bis zum äußersten Ende. wo Licht und Finsternis zusammentreffen. Die Säulen des Himmels wanken und entsetzen sich vor seinen Schäden. Durch seine Kraft erregt er das Meer und durch seine Einsicht zerschellt er Rahab. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Siehe, das sind die Säume seiner Wege. Und wie wenig habe ich von ihm gehört. Und der Donner seiner Macht, wer versteht ihn?
Okay, diesmal 27 auch mal mit.
27 habe ich nicht. Achso,
hier. Kapitel 27.
Ja, ja. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach: So war Gott. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat, solange mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Wenn meine Lippen Unrecht reden werden und wenn meine Zunge Trug aussprechen wird, fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht in einen von meinen Tagen. Mein Feind sei wie der Gesetzlose und der wider mich auftritt wie der Ungerechte. Denn was ist des Ruchlosen Hoffnung, wenn Gott abschneidet, wenn er seine Seele herauszieht? Wird Gott sein Geschrei hören, bis wenn Bedrängnis über ihn kommt? Oder wird er sich an den Allmächtigen ergötzen, Gott anrufen zu aller Zeit? Ich will euch belehren über die Hand Gottes. Was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. Siehe, ihr selbst habt alle erschaut, habt es alle erschaut und warum denn schwatzet ihr so eitel? Dies ist das Teil der gesetzlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Gewalttätigen, welche sie von einem Mächtigen empfangen. Wenn seine Kinder sich mehren, so ist er für das Schwert und seine Sprösslinge, sie haben nicht satt Brot. Seine Übriggebliebenen werden begraben durch den Tod und seine Witwen weinen nicht. Wenn er Silber aufhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehm, er bereitet sie, aber Gerechte bekleidet sich damit. Und der Schuldlose teilen sich in das Silber. Er hat sein Haus gebaut wie eine Motte. Und in der Hütte gleich, die ein Wächter sich macht. Reich legt er sich hin und er tut es nicht wieder. Er schlägt die Augen auf und isst nicht mehr. Schrecken ereilen ihn wie Wasser des Nichts. Entführt ihn ein Sturmwind. Der Ostwind hebt ihn empor, dass er dahin fährt. Und stürmt ihn fort von seiner Stätte und Gott schleudert auf ihn ohne Schonung. Seine Hand möchte er flüchtend entfliehen. Man klatscht über ihn in die Hände und zischt ihm nach von seiner Stätte aus.
Okay, kurz Pause. Also, Kapitel 26. Was für was ist für euch wichtig? Was fällt euch auf? Wo sind Fragen? Den Anfang muss man natürlich ironisch lesen, ne? Man sagt, oh, wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat?
Na klar, er hat die so beraten, wie er es wollte und nicht wie Gott es wollte.
Und wir können ihm gleich tun, indem wir ihn zitieren. Was erzählt Hiob im ersten Kapitel, also im Kapitel 26? Bruno geht dann mit ihm in die Natur und sagt, Leute, guckt euch doch mal um. Guckt euch das Meer an. Ist unbezwingbar für uns Menschen.
Für Gott nicht.
Für Gott gar kein Problem.
Da läuft drüben.
Erklärst du mir, wie das Wasser in den Wolken halten wird? Ich weiß es nicht. Ich habe es in der Schule theoretisch gelernt, aber wie es funktioniert, ich weiß es nicht. Warum Wassertröpfchen da oben und dann regnen so runter und wie er die oben in der Wolke hält, keine Ahnung. Das sind physikalische Gesetzmäßigkeiten, die vielleicht ein Physiker versteht, aber wir gucken hin und sagen, ja, wunderbar. Oder? Oder kannst du es nachmachen? Ich nicht.
Ja.
Es ist einfach.
Ja.
Er sagt, guckt euch an, was ihr alles kann. Und ihr wollt mir erzählen, dass Gott mich bestraft für was? Guckt doch mal seine Weisheit an, die er hat. Und die Verse dort. Ja, besonders Vers 14, wo er sagte, das, was er hier sieht, das sind nur die Ränder von dem Weg von Gott. Nur die Säume. Wir wissen von Gott so wenig. Und dann geht er in Kapitel 27 auf sich zurück, ne, und sagt,
wollen wir davon auch noch lesen?
Ja, 27 hat es ja gerade gelesen.
Ja, 28.
Ja, 28, 29 lesen wir auch gleich auch noch. Aber jetzt sind wir noch bei 27. Jetzt zuerst sagt er in Vers 8, in 27, ich weiche von meiner Gottesfurcht und von meiner Richtigkeit nicht einen einzigen Tag ab.
Vers 8?
Nee. 8. In 27, ganz zu Anfang.
Ja.
So wahr Gott lebt,
ja.
Solange mein Odem ist,
werden
meine Lippen ja. Kein Unrecht reden. Und ich werde meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. Also es sagt, ich bleibe auf Gottes Seite, egal was passiert. Das ist eigentlich so ein Satz, den man eigentlich gerne von jedem Christen auch hören möchte. Ne? Er sagt, egal was passiert, ich bleibe an Gottes Seite. Was noch interessant? Wie versteht ihr 27, den zweiten Teil? Wo er von dem Ruchlosen spricht und von dem Gesetzesübertreter.
Und bei den Ruchlosen wird da nicht das Geschrei von dir und von Gesetzlosen.
Gott wird nicht zuhören, richtig? Hm.
Das Denken, was das Lieblingszitat von Tobi immer war. Hm? Tobis Lieblingszitat war immer gewesen, der Gesetzlose und der Ruchlose und der Gottlose. Da hat er gesagt, ich brauch dich nicht, Gott, geh, ich will alleine machen. Und wenn er dann schreit, dann sagt Gott zu ihm, du wolltest mich nicht, du wolltest alleine machen, mach mal. Weil du wolltest mich ja nicht, jetzt brauchst du auch nicht kommen und sagen, ich will dich. Ne? Immer das Lieblingszitat von Tobi, der Gesetzlose, der nachher kein ewiges Leben kriegt, der hatte ja Zeit seines Lebens gesagt, ich will ohne Gott leben und ewiges Leben ist nicht ohne Gott, also tschüss.
Glaube dennoch, dass Gott da sein wird.
Oder?
Ich glaube dennoch, dass Gott da sein wird. Er wird ja, sagen, okay, du, hast nicht, du kannst es mir nicht zur Last machen, es ist deine freie Entscheidung gewesen, so zu leben.
Ja, aber du hast ja trotzdem noch zur Schande umzukehren.
Er wird ihnen aber nicht die Konsequenzen nehmen. Die müssen sie tragen für das, was sie gemacht haben.
Das ist richtig. No?
Also hier spricht er hier vom Sterben. Und wenn du nicht gestorben bist, ist die Sache vorbei.
Ja.
Ja.
Und dann brauchen sie nicht mehr.
Dann ist tot. Für die Gesetzlosen.
Kriegen, was sie wollen.
Ja. Manche erkennen ja erst am Sterbebett irgendwo, das Gott braucht.
Ja, dann erkennen sie noch um, dann ist ja gut. Dann ist das ja was anderes. Ja. Ne? Nur was ich immer wieder witzig finde, was ich selber auch über die Jahre jetzt beobachtet habe, es gibt Leute, die sagen, ich brauche Gott nicht. Ich kann alleine und ich suche meine Hilfe überall. Ich lasse mich mit Engeln ein und ich lasse mich mit Dämonen ein. Alle stark, die machen alle was für mich. Gott brauche ich nicht. Und wenn es ihnen scheiße geht, sagen sie, wo ist denn Gott? Warum hilft er mir nicht? Ja, warum
ja,
nicht?
Ja, ja. Du hast ihn noch nicht gebraucht.
Du wolltest ihn noch nicht. Selber schuld. Sorry. Was soll er jetzt kommen und sich aufdrängen? Du hast gesagt, dräng dich nicht auf, ich will meine Ruhe. Ja. Er drängt sich nicht auf.
Ja.
Dann dürfen sie nicht wundern. Ist einfach so. Ja. Jürgen wird jetzt sagen, Saat und Ernte. Ne?
Wer Sturm.
Also ich kann nicht auf der einen Seite immer sagen, ich brauche Gott nicht und ich will ihn nicht und ich kann alleine und mich dann beschweren, dass er nicht da ist, wenn ich
ihn verbrauche. Wenn ich dann doch eigentlich komme und auf den Boden liege und sage, Gott.
Das ist ja was anderes, aber das ist ja hier nicht gemeint. Ja, also muss man schon unterscheiden. Ne? Ich finde das faszinierend, dass die Menschen so ticken. Also ist mir vorher noch nie so aufgefallen, dass die gleichen Menschen dann sagen, wo ist denn Gott, wenn ich ihn brauche? Ja, du wolltest mich ja nicht.
Was die alles für Sachen an Beten heute tragen. Bäume anbieten, Steine anbieten. Von Stein geht, ups, macht auch was. Ja! Ja! Ich nach meinem Burnout.
Aber wir sind da sicher, wir haben den Rechtchen.
Nee, ich muss lachen, weil ich habe gestern Abend hab im Fernsehen gesehen und. Nee.
Was denn? DSDS oder?
Mit den Steinen
da. Ja, ja, genau. Ich habe das gut gerade gedacht, hallo? Ja, ja. Ich glaube, wieder nicht dran.
Ja, dann wusste ich sofort, das wird nichts.
Der hat eine schöne Stimme.
Ja, toll.
Nein, aber.
Gut, gucken wir uns.
Wie weit genug Räume angehen oder.
Gucken wir uns die Weisheit Gottes an, hier auf 28.
Das ist ein bisschen viel.
Wer liest? Aber,
ja, wir haben
nur
erst
vor. Wer liest
28? Ja, wir haben bis 29 auf dem Plan stehen.
Wer oder? Liest 28?
Denn wo?
Ja. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde Stein schmelzt man zu Kupfer. Er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnen, die von dem Fuße Vergessenen hangen hinab. Fern von den Menschen schweben sie. Die Erde aus ihr kommt Brot hervor. Und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstufen sind darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat. Den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er legt seine Hand an das harte Gestein, blüht die Berge um von der Wurzel aus. Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Köstlichkeit sieht sein Auge. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Aber die Wahrheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Kein Mensch kennt ihren Wert, im Lande der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer spricht, sie ist nicht bei mir. Geläutertes Gold kann nicht für sie gegeben und Silber nicht dargewogen werden als ihr Kaufpreis. Sie wird nicht aufgewogen mit Gold von Ophir, mit kostbarem Onyx oder Saphir. Gold und Glas kann man nicht gleichstellen, noch sie eintauschen gegen ein Gerät von gediegenem Golde. Korallen und Kristall kommen neben ihr nicht in Erwähnung. Und der Besitz der Weisheit ist nicht mehr wert als Perlen. Nicht kann man ihr gleichstellen, den Topaz von Äthiopien mit feinem Golde wird sie nicht aufgewogen. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Gott versteht ihren Weg und erkennt ihre Stätte. Wenn er schaut bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel sieht er, als er dem Winde ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maße abwog. Als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und die Bahn und eine Bahn dem Donnerstrahl. Da sah er sie und tat sie kund, setzte sie ein und durchforschte sie auch. Und zu dem Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen ist Verstand.
Okay. Der erste Teil ist ja noch leicht zu verstehen, ne? Wo er aufzählt, was der Mensch alles machen kann. Silber und Gold aus der Erde holen. Schächte in die Erde treiben.
Ja, die Bodenschätze.
Ne? Also so weit, so gut.
Aber sie kommen nicht in Gottes Reich.
Aber wer oder was ist denn die Weisheit? Was meint er denn mit dem zweiten Teil, mit der Weisheit, die...
Yeah. Ja, klar, die Menschheit stellt Gold und was weiß ich alles höher als wie die Weisheit. Auch für uns Christen ist ja die Weisheit höher als wie so ein Stück Gold.
Was ist eine Weisheit?
Was eine Weisheit ist?
Gegenstück zu Gelbsucht, oder? Gegenstück zu Gelbsucht, oder schwarz sein?
Komm, bringst du dich nicht mal aus dem Konzept.
Weil das kann. Was ist Weisheit?
Weisheit ist, das ist eine Lebenserfahrung, die ich mache, die also die Weise ist. Weisheit, wo ich, was absolut Weisheit. Also ich weiß, ich würde mal sagen, Gottes Lehre, wenn ich Gottes Lehre, also Gott gerecht sein will und hat die Weisheit schon erfahren, auf diesem Weg, so wie Hiob festhält, das ist halt Weisheit.
Was ist Weisheit? Ja. Was ist Weisheit?
Die Weisheit ist die Lebenserfahrung, die ich gemacht habe.
Warum sagt Hiob dann, dass er sie nicht finden kann?
Was ist Weisheit?
Ich denke auch so, schon ein Stück weit Lebenserfahrung, ein Stück weit auch Bildung, aber etwas, was ich zu hundertprozentig überzeugt bin, was ich weiß. Das ist aber auch irgendwo.
Was ist Weisheit? Jule.
Ich soll das sagen. Na, wir haben damals gelernt, Weisheit ist angewendetes Wissen. Also das eine ist ja, ich habe das hier und das Weisheit ist, wenn ich es anwende. Denn nur dazu wissen hilft mir ja nicht, da habe ich nichts von.
Jetzt will ich mal eins die Meinung und sage, lies mal den letzten Vers nochmal.
Als meine ich.
Den letzten Vers, da sagt er, Weisheit ist.
Ich wähle für sie die. Ja, ich bin schon. Wo bin ich denn? Bei 29.
Bist du mit einem Zelt auf der Bahn sitzen?
Und den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit.
Die Furcht vor Gott ist Weisheit. Und das Meiden von Schlechtigkeit ist
Verstand.
Ist Verstand. Verstehe ich nicht.
Ja, stimmt so. Manchmal ist es weiser, ruhig zu bleiben, als Feuer zu gehen.
Verstehe ich nicht. Dann hatte Jörg vorgelesen, als Gott dem Winde ein Gewicht bestimmt und die Wasser mit Maßen abwog, als den Regen ein Gesetz bestimmt, als eine Bahn den Donnerstahl, da sah Gott die Weisheit und tat die Weisheit kund und er setzte die Weisheit ein und durchforschte sie auch. Verstehe ich nicht.
Wichtig ist, Gott hat es verstanden und hat die Weisheit uns mitgeteilt.
Wenn meine Lebenserfahrung, und er sagt, die ist aber bei Gott schon gewesen, die hat Gott damals festgelegt.
Ja, die wächst doch. Meine Lebenserfahrung wächst doch.
Meine Lebenserfahrung wächst, richtig.
Auch bestimmte Sachen. Ja, genau, du lernst dir auch aus Fehlern. Du bist bestimmte Dinge, die du wieder erlebst, nicht, vielleicht nicht nochmal.
Du erklärst mir, was Lebenserfahrung ist. Aber ist Lebenserfahrung wirklich Weisheit? Fragezeichen.
Du weißt schon.
Hier Lebenserfahrung kommt ja immer von was habe ich denn vor Lebenserfahrung?
Und hier sagt, die Weisheit war schon vor uns. Und er sagt hier nochmal der letzte Vers: Sehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Das heißt, ein Mensch, der keine Gottesfurcht hat, kann 3 Doktortitel und 12 Professortitel haben und ist nicht, hat keine Weisheit.
Ein Fach.
Keine Weisheit.
Kann man auch so sagen. Das ist ein Fachidiot. Doch.
Also das würde ja heißen, alle, die nicht an Gott glauben, indirekt hast du recht. Die sind doof, aber trotzdem gibt es in unserer Gesellschaft gebildete Menschen, es zu etwas gebracht haben, in Anführungsstrichen, jetzt aus weltlicher Sicht betrachtet, aber trotzdem nichts mit Gott zu tun haben. Also kannst du noch nicht sagen, wie
gut, Pause. Ihr kennt alle die Bibel? In gewisser Hinsicht ja. Welcher Mensch bat um Weisheit, als Gott zu ihm sagte, du hast einen Wunsch frei? Also nicht die gute Fee mit drei Wünschen, sondern Gott sagt zu ihm, du hast einen Wunsch frei. Nee, der bat nicht. Der weiß ich nicht, bat nicht.
Tom. Wir sind doch nicht so weit wie du.
So an dem Buch so schon dran vorbei.
Nee, da kommen wir erst noch hin, das dauert. Und wenn wir in der Schwindigkeit weitermachen, bin ich um die 90.
War das nicht die Tochter von Pharao, die
Paulus?
Die den Kopf von Paulus haben wollte?
Der Sohn von David.
Salomo.
Salomo sagt zu Gott, ich bin jetzt König geworden von deinem Volk und um es zu regieren, brauche ich Weisheit. Und Gottes Antwort ist, weil du nicht um Reichtum und Gesundheit die bieten hast. Nein. Danke für dazwischen reden. Weil du nicht um Reichtum und nicht um Gesundheit die bieten hast, wirst du weise sein und die Gesundheit und Reichtum dazu bekommen. Und in einem der Sprüche Salomos definiert Salomo die Weisheit. Und beschreibt sie so ähnlich wie hier. Und wer Hebräisch kann, der weiß nicht so richtig, wen Salomo da beschreibt. Ob er Lebenserfahrung beschreibt, so wie wir im Deutschen verstehen würden, Weisheit aufgrund von, oder ob er nicht eine Person beschreibt. Und die Person, die Salomo da umschreibt, die würden wir gleichsetzen mit Jesus. Weil er sagt, du warst von Anfang an bei Gott, du hast von Anfang an mit Gott gewirkt. Also der Begriff Weisheit ist ziemlich kompliziert.
Würdest du denn dann, ich würde noch einen Unterschied zwischen Weisheit und Allwissenheit, oder würdest du das gleichstellen?
Allwissend ist gar nicht da mit drin.
Also Allwissenheit würde ich auf Jesus und auf Gott beziehen. Aber ich persönlich würde noch einen Unterschied zwischen Weisheit und Allwissend machen.
Du hast recht, Gott ist allwissend. Aber hier wird gesagt, nochmal, Weisheit ist Furcht des Herrn. Wenn ich Gottesfurcht habe, dann bekomme ich Weisheit, sagt Hiob hier.
Okay. Ja.
Dadurch werde ich nicht allwissend, bei Weitem nicht. Aber er sagt, jemand, der Gottes Furcht auslebt, wird weise. Wie gesagt, könnt ihr euch ja mal aufschreiben auf euren Zettel, Weisheit. Werden wir im Laufe der nächsten Jahre öfter, dann wird immer so eine Frage bleiben, Weisheit, was ist das eigentlich? Beschreibt jetzt wirklich eine Eigenschaft oder eine Person oder keine Ahnung. Das ist ziemlich kompliziert. Weil Vers 27 sagt, Gott setzte sie ein. Wie kann man denn Weisheit einsetzen?
Klar, nehmen wir doch einfach mal die Arche Noah, das war ja die Weisheit.
Gottes Weisheit.
So hat er ja ein Zeichen gesetzt, so. Er wusste, dass er singt, also er musste was machen, hat aber gleichzeitig damit gezeigt, in was ich entstanden bin.
Dass Gott allwissend ist, wollen wir ja nicht. Aber diesmal die letzten Verse, und dann merkst du, dass es nicht nur eine Eigenschaft sein kann. Wenn er sagt, Gott als Gott dem Wind ein Gewicht bestimmte, dem die Wasser mit Maßen abwog, als den Regen ein Gesetz bestimmte, eine Bahn den Donnerstrahl, da sah er die Weisheit, tat sie kund, er setzte sie ein und durchforschte sie auch. Hä? Das ist mehr, wie wir im Deutschen verstehen. Und da Weisheit, richtig?
Und das brauchst du mir zum Sonntagmorgen.
Das sind, also,
das war jetzt ironisch gemeint.
Die Verse sind so ein Höhepunkt in Hiob, in dem wir verlesen von hier. So ein Höhepunkt, über den man noch lange nachdenkt, wirklich, wo man noch öfter drüber lesen könnt und lesen könnt, was meint Hiob hier eigentlich?
Also, okay. Ich habe hier was gefunden.
Schön. Lies.
Weiter, Mann.
Im ersten Buch der Könige 3, Vers 9. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Mhm. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten?
Das ist vielleicht vorhin sagte, dass Salomo um Weisheit bat.
Ja. Und dann im Psalm 119, Vers 97 bis 98 steht: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind, denn es ist ewiglich mein Schatz. Und dann in 1. Sprüche 1, Vers 7: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht.
Höre, höre, ich bin erstaunt.
Ich meine, hier steht noch eine ganze Menge.
Theoretisch am besten sagt der Psalm 119, dass Weisheit ist. Gottes Wort lieben, Nachsinn macht weise. Wie Hiob sagte, Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Und das ist das, was Tom sagte, dass nur derjenige, der mit Gott wandelt, weise sein kann. Wirklich weise sein kann. Vor Gott, nicht vor der Welt. Die Welt, die hält ja schon jemanden für weise, der das Ei links köpft und nicht rechts. Aber das ist ja nicht der Maßstab, was man heute so sagt. Sondern wichtig ist ja, was Gott als weise ansieht. Ne?
Wie gesagt, könnt ihr euch ja mal aufschreiben, weil den Begriff Weisheit werden wir im Laufe der nächsten immer wieder. Und das ist mehr, wie wir im Deutschen verstehen. Dieser hebräische Begriff, der mit Weisheit übersetzt wird.
Ich glaube, dass das auch in der Gesellschaft in der heutigen Zeit auch ein anderes Bild von Weisheit hat.
Ich denke, dass jemand, der wirklich Weisheit hat, die Dinge zum Positiven verändern kann. Und jetzt machen wir alles durch den Filter, was heute als weise gilt. Was bleibt denn da nur immer? Wer oder was verändert heute die Welt positiv? Die Politiker? Die Wissenschaftler?
Ja.
Wer? Wirklich positiv für alle Menschen? Wer verändert die Welt positiv?
Gott.
Ja.
Nur,
Anfang
nur,
der Weisheit ist Gottesfurcht. Das ist wieder nur, an dem Punkt.
Nur Christus durch seine, die Menschen, die ihm dienen.
Gut, wenn man aber weiter, guckt dir die, wenn man zum Beispiel an die Wirtschaft weiter denkt, das sind einfach alles schon erfahrene Ökonomen, die meistens so um die 70 oder was weiß ich. Man denkt auch, der Älter, man ist, glaubt sogar im Grundgesetz, wenn jemand Bundespräsident werden will, der dafür muss er erst 50 oder 40 sein, weil er einfach gedacht haben,
erwarten eine gewisse Weisheit auch.
Darf ich dich mal was fragen? Wieso heißen die Weise? Wo ist denn unsere Wirtschaft? Ist das wirklich weise?
Das ist, da
ist die, als, ist die ja, Welt ist positiv, in dem wirtschaftlich Sinne ist verändert?
Da können wir jetzt drüber diskutieren und debattieren, weil man kann natürlich jetzt sagen, Deutschland geht es seit der Wende so gut wie nie. Wir haben eine Arbeitslosenquote gerade von 5%.
Ja. Trotz Wirtschaftsweisen, in Anführungsstrichen. Weil wenn die wirklich weise wären, dann würde es doch in Deutschland keine Armut geben und keine Obdachlosen und keine Arbeitslosen und bla bla bla. Also,
aber das ist, das machen doch auch die Medien oder was weiß ich, die. Es geht doch jetzt am Neujahr an Sprachen und überall was gehört, Deutschland geht so gut, wir haben Vollbeschäftigung, wir sind Arbeitslosenquote von 5% und nie gab es so viel Beschäftigung wie seit der Wiedervereinigung und. Aber diese anderen Probleme,
ja, zum Beispiel, dass die Bevölkerung kaum mal kleiner wird.
Das ist auch von den Medien teilweise.
Also die Bevölkerung kleiner wird, muss ja weniger Arbeitslose geben.
Ja, das ist immer eine Frage, aus welchem Blickwinkel, aus welchen Seite der Medaille betrachtet
wird. Wie gesagt, mir ging es jetzt um den Begriff Weisheit, den wir jetzt das erste Mal in der Form in der Bibel hier haben bei Hiob. Und Hiob sagt, Weisheit hat was mit Gottesfurcht zu tun. Das hat irgendwie was mit Gott und der Furcht, nicht Angst, sondern der Achtung vor Gott zu tun. Und da werden wir im Laufe der Bibel noch öfter haben mit Weisheit. Und immer ist da so ein Anklang, der für uns komisch klingt. So. Hiob 29, wer liest? Letzte Kapitel für heute.
Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach: Oh, das wäre in den Monaten der Vorzeit, in den Tagen, da Gott mich bewahrte. Als seine Leuchte über mein Haupt schien und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte. Wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinen Zelte weidete. Als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knaben ringsum um mich her, als meine Schritte sich im Milch badeten, der Fels neben mir Ölbäche ergoss, als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte. Die Jünglinge sahen mich und verbargen sich, und die Kreise erhoben sich, blieben stehen. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihren Gaumen. Denn wenn das Ohr von mir hörte, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Unkommenden kam über mich, und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, und sie bekleidete mich wie ein Oberkleid und Kopfbund in meinem Recht. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen, Vater ich den Dürftigen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Und ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten und seinen Zähnen entriss ich die Beute. Und ich sprach, in meinem Neste werde ich verschalten und meine Tage vermehren wie der Sand. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Meine Ähre wird frisch bei mir bleiben, mein Bogen sich in meiner Hand verjüngern. Sie hörten mir zu und harrten und horchten schweigend auf mein Rat. Nach meinen Worten sprachen sie nicht wieder. Und auf sie träufelte meine Rede. Sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet.
Erzählt. Was sagt Hiob hier?
Wenn ich das poliere, dann werden wir das bezeichnen. Als Hiob da zum Marktplatz gegangen ist, da haben die einfach Respekt gegenüber Hiob gehabt und so weiter. Mhm. Frage ich, war das auch weise? Hat man ihn da auch irgendwo die nötige Achtung?
Ja.
Achtung gegeben. Die Frage, die ich jetzt stelle im Zusammenhang. Ich habe noch keine Definition, ob Weisheit eine Eigenschaft ist oder ob Weisheit eine Person ist. Da bin ich jetzt nur nicht offen. Aber
Weisheit ist eine Eigenschaft.
Ja.
Und ich habe die Behauptung aufgestellt, dass es im Hebräischen auch eine Person sein kann.
Eben. Da habt ihr doch
und das kannst du einfach mal im Hinterkopf behalten, ohne
also das wird mich jetzt
ohne es zu verstehen. Das kann man so nicht verstehen.
Okay. Aber wenn Weisheit eine Person ist, kann es nur eine sein, mit vier Buchstaben.
Ich hatte ja gesagt, wenn wir das lesen in Sprüchen und in anderen Bibelbüchern, stellen wir fest, wir würden das zu Jesus sagen. Aber das kommt später in der Bibel.
Aber das war ja nicht was.
Hier bringt es das erste Mal überhaupt zum Punkt. Aber ja. Die Ehre, die man dem Hiob entgegenbringt, die hat ja auch einen Grund. Er sagt, man hat ihm nicht diese Ehre zuteil werden lassen, weil er besonders schön war, besonders groß, besonders kräftig, sondern weil, wie beschreibt er seine Arbeit?
Den Armen hat er geholfen, für die Witwen hat er getröstet. Er war da für den kleinen Mann auf Deutsch, oder?
Er war selber demütig.
Im Prinzip war ein Sozialarbeiter, der alles selber gemacht hat. Aus eigenen Kosten, mit eigener Kraft. Wenn du es so rumnimmst. Ich weiß nicht, wie man es sonst heute anders ausdrücken würde.
So, jetzt die Frage zu dem Kapitel. Meine Frau sagte mir heute früh, bevor ich zur Arbeit ging, sie hat verschiedene Kommentare gelesen und die waren der Meinung, dass
Hiob hochmütig und selbstgerecht war. Das ziehen die alle aus diesen Versen. Und ich frage mich, wieso?
Und jetzt meine Frage, ist es selbstgerecht und hochmütig oder ist das wahr, was in Hiob Kapitel 1 und 2 steht, dass es keinen gab, der Gott so treu diente wie Hiob?
Vielleicht in dem Moment, gerade in der Gegend, wo er ist, war er anscheinend ja gern ein paar Leute noch da. Es war gern ein paar da.
Ich denke, dass es gesund ist, wenn man in so einer Tiefphase ist, mal zurückzuschauen und zu sagen, wie schön war die Zeit mit Gott, wo es mir gut ging. Und von mir aus auch mal so ein Buch aufzuschlagen und zu sagen, Gott hat in den letzten Jahren Folgendes für mich getan. Und das habe ich für Gott getan. Und dann hat Gott wieder mir die Sachen geschenkt. Das ist nicht hochmütig, sondern einfach zu sagen, in der Realität die letzten 20 Jahre habe ich das mit das und das mit Gott erlebt.
Wollte ich gerade sagen, also er schreibt es ja so, nicht so aus so von oben herab, so nach dem Motto, die Leute haben geschwiegen. Ich sag mal, wenn man merkt, jemand hat Gutes getan und war demütig, aber es kommt dann irgendwie aus einer arroganten Haltung heraus, dann würden die Leute auch sich irgendwo beschweren und sagen, halt, hier, für was hältst du dich? Aber das kommt ja gar nicht so raus, sondern die sagen, die waren einfach demütig und haben ihre Klappe auf Deutsch gehalten, weil sie eine Achtung vor denjenigen hatten.
Benno, ich verstehe nicht, wieso
hochmütig,
die als hochmütig betiteln, die Kommentatoren, das ist mir zu hoch. Weil ich sehe das genauso. Als es uns schlecht ging, habe ich erstmal nur rumgejammert und dann habe ich mich hochgerappelt, dann habe ich gesagt, das hat Gott schon für uns getan und das. Und dann haben wir das und dann hat Gott da, so wie Tom schon sagt, das ist doch die einzig vernünftige Therapie. Weil wenn ich zum Therapeuten gehe, was macht der dann mit mir und hilft mir das? Mir hilft es doch viel mehr, wenn ich sehe, er war immer für mich da und irgendwie muss das schon alles seinen Sinn haben. Irgendwas Gutes kommt schon dabei raus. Deswegen verstehe ich nicht. Also ich habe 8 Kommentare gelesen und alle 8 waren sich durch die Bank einig, dass Hiob hier selbstgerecht ist und nicht demütig und wo ich sage, hallo, ich lese das hier nicht, ich sehe das nicht. Erstmal muss er dir anlesen, was seine komischen Freunde die ganze Zeit gesagt haben. Die haben ja immer gesagt, du hast gesündigt, du hast den Arm überfordert, du hast. Deswegen verdienst du die Strafe. Und dass er sagt, nein, und damals waren die Zeiten und da habe ich und Gott hat das gesegnet und das habe ich und Gott hat das gesegnet. Ich sehe das nicht als selbstgerecht an, ich sehe das an als in die Realität zurückkommen und dann mich nicht klein machen lassen von dem Stinkefinger, der da eigentlich in Kapitel 1 und 2 rumstänkert. Ich sehe das nicht als selbstgerecht an.
Also, obwohl
mir fehlt die Fantasie dazu.
Obwohl hier nicht weiß, warum er leidet. Denke ich nicht, dass wir ihn dafür angreifen sollten. Weil wir in den nächsten Wochen noch sehen, dass Gott sagt, Hiob hat nicht gegen mich gesündigt. Also sind die Kommentatoren da auf der Ebene, dass sie sich auf Satans Seite stellen.
Ich denke mal, wenn Hiob hochnäsig gewesen wäre, dann hätten auch, wie ihr geschrieben, die Fürsten, dann wären die nicht ruhig geblieben.
Der Gedanke, der für mich hier rüberkommt, ist, wir alle, wie wir hier sitzen, haben ja momentan eine relativ gute Zeit. Mal mehr, mal weniger, aber wir haben eine gute Zeit.
Auch selbst bei Gott ist die schlechte Zeit trotzdem gut.
Dass wir...
Ja. Kommen wir auf den Weg weiter.
Dass wir uns ein Buch nehmen oder wie auch immer und darin aufschreiben, was Gott in der Woche oder im letzten Monat für mich getan hat. Und das immer wiederholen. Immer wieder wie so ein Tagebuch. Wenn wir mit Gott erlebt haben, uns das aufschreiben. So, dass wir mal schlechte Zeiten haben, wo wir sagen, Gott, wo bist du? Selber nachlesen können und sagen, wow, ich habe ja schon so viel mit Gott erlebt. Verstehst du, was ich meine?
Und ich glaube, das macht ja Hiob. Er macht aber nicht irgendwo so hochgnädig, sondern er macht das irgendwo, er sagt einfach nur...
Realistisch.
Realistisch. Und
ich kann es nicht nachvollziehen. Die Hauptargumente waren, wie oft das Wort mir und mich vorkommt.
Das klingt nicht egoistisch.
Aber ich finde es trotzdem nicht, im Zusammenhang finde ich nicht, dass es selbstgerecht klingt, weil du musst ja einmal in Betracht ziehen, was seine tollen Freunde ihm alles vor den Kopf geschmissen haben.
Ja, okay.
Und er hält trotzdem noch an Gott fest. Also, das ist gar nicht so einfach in so einer Situation. Du bist sowieso auf der Erde und die Leute, von denen du Hilfe erhoffst, die sagen, oh, du bist sowieso der Allerletzte und Gott verurteilt dich. Normale Reaktion wäre, und tschüss. Und nicht, ich verteidige das noch und ich sage noch, Gott hat das gesegnet und bla bla bla. Also, Ich finde es nicht selbstgerecht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, wenn man dann auf den Ursprung zurückkommt, dass Gott mit den Nathan diesen Deal gemacht hat, glaube, dass Gott ihnen auch diese nötige Kraft und diese Erkenntnis gemacht hat. Ich glaube, und dann glaube ich auch, dass wir da unseren Horizont erweitert mit bestimmten Grenzen hat, dass Menschen nicht mehr das nicht verstehen können. Jeder normale Mensch würde sich nicht so verhalten, da hast du vollkommen recht.
Ja, der Punkt ist ja auch, dass Tom sagt, dass Gott im Nachhinein Hiob sagt, er soll für seine tollen Kumpels beten, weil die sind bei ihm unten durch. Weil im Gegensatz zu ihnen hat Hiob die Wahrheit geredet. Also Gott sagt nicht, ja, da war Hiob aber selbstgerecht, bla bla bla. Und nun bete mal 5 Ave Maria und gib mir mal 10 Kälber oder so ein Scheiß.
Ja, ja, ja.
Sondern Gott sagt selber, das sind alles Pappnasen, die du da hast. Also wenn du nicht für die Fürbitte einlegst, dann schmeiß ich die, dann war's das.
Wir sind bei der Frage.
Aber es zeigt ja, dass es nicht selbstgerecht sein kann, so gemein.
Wer tritt im Himmel vor Gott und sagt, ich will ihn dir prüfen? Der Ankläger. In der Offenbarung wird immer noch gesagt, dass es ein Geistgeschäft gibt, dass Tag und Nacht die Brüder Christi vor Gott verklagt. Das ist sein Job. Zu gucken, wo wir Fehler haben, zu Gott zu rennen und zu sagen, hast du schon gesehen, der macht einen Fehler. Und wenn ich die Bibel lese und die Fehler von anderen Leuten suche, dann mache ich den Job von dem Teufel. Und wenn ich Hiob anklage und sage, hier, du machst ja was falsch, obwohl da nicht drin steht, dass er falsch macht, dann klage ich ihn ja einfach an. Das ist ja nicht. Also das ist nicht mein Job zu sagen, Peter, du machst das und das verkehrt. Das ist der Job von Gott.
Kann auch dein Job sein.
Aber nicht in der Form der Anklage. Sondern in Form dessen, ja, dass ich ihm helfe. Kommt
nochmal ein bruderliches Ermahnen, Gott auch einfach
helfen.
Ja.
Aber nicht anklagen.
Ja.
Na?
Ja, aber was haben denn die Kumpels von Hiob gemacht? Die haben ihm nicht geholfen, die haben ihn nur angeklagt. Da kam kein gutes Wort, immer noch. Und kaum kriegst du den Kopf hoch, nochmal nachtreten. Das war nicht liebevolles Ermahnen. Auf gar keinen Fall. Also. Und wie gesagt, Gott sagt es ja selber nachher, dass das nicht von ihm war. Aber wir neigen heute auch oft dazu, auf die Fehler vom anderen zu gucken, rumzureiten, mit dem Finger drauf zu zeigen. Ja, das ist ja eigentlich sinnlos. Wir kommen als Christen zusammen, um uns gegenseitig zu ermuntern. Ermuntere ich dich, wenn ich dir erzähle, was du alles falsch machst? Ich denke nicht. Also wenn jemand so mit mir umspringt, dann sage ich, überlege mir, ob ich da nochmal hingehe, weil was habe ich davon?
Ist klar.
Weil Paulus hat in Hebräer gesagt, wir sollen zusammenkommen, um uns zu ermuntern. Gegenseitig, das ist nicht ermuntern.
Ja. Und dennoch gehört es, gerade so in meinem Beruf oder als Arzt oder was weiß ich, auch dazu, den Leuten auch zu sagen, was er bislang falsch gemacht hat.
Ja, nur eben in der Form
des... Also wenn jemand zu mir kommt, ich verschuldet, dann muss ich den auch sagen, dass er notwendig weitermachen kann.
Das ist ja
was anderes. Oder wenn Arzt sagt, wenn die ihre Ernährung nicht umstellen oder...
Das ist ja was anderes. Da geht derjenige hin und fragt um Rat.
Richtig.
Und dann ist es eine Sache, die man mit demjenigen persönlich...
Klar.
Und nicht in der Gruppe.
Ja, gibt auch durch eine Gruppentherapie, aber egal. Aber ich weiß, was du meinst.
Also ist ja ein Unterschied, ob du mich zur Seite nimmst und mir hilfst, einen Fehler zu überwinden.
Ja.
Oder ob du mich anklagst.
Richtig, also das ist ein
Unterschied. Der Punkt ist ja...
Jörg würde irgendwo auf Abwägen würdig für ihn interrupt, der würde sagen, Jörg, ist da dieses oder jenes angetragen worden, du bist dann unter 4 Augen. Wenn ich da nicht weiterkomme, würde ich sagen, Tom, ich habe ein Problem mit Jörg, wie gehen wir da? Aber einen öffentlichen Anpranger stellen, so wie das bei hier gemacht worden ist.
Weil das war ja nicht öffentlich, die haben ja zusammengesessen.
Der Begriff Ankläger hatten wir ja vor ein paar Wochen, dass der Begriff Ankläger ja voraussetzt, Ankläger Angeklagter, Richter, Zuschauer.
Ja.
Also nicht eine Sache zwischen zweien, sondern dass ein Gericht da ist.
Ja.
Und dazu sollte man nicht die Zusammenkommen missbrauchen. Und ich denke, man sollte auch die Bibel nicht missbrauchen, die man bei anderen Fehler sucht, die nicht da sind.
Ich habe noch nicht geguckt, aus welcher Zeit die ganzen Kommentatoren waren.
Ist das nicht so tragisch, aber das bestimmte ist Zeit, wo ich gestern zum Beispiel brummelte, wenn jemand einen Bibelvers einfach zusammenreißt. Wo ich sage, er muss auch, wenn du Hiob nimmst, musst du das gesamte Hiob-Buch nehmen und doch sehen, was in Hiob 1 und 2 und was Gott nachher über Hiob sagt. Und nicht nur das Kapitel selber betrachten. Weil dann merkt man, wie Gott darüber denkt. Wenn ich es alleine lese, könnte der Eindruck erweckt werden, dass hier hochmütig ist. Ja. Aber er beschreibt einfach nur, wie groß er war und wie tief er gefallen war, wenn er jetzt da sitzt und keine Freunde mehr hat und seine Frau sich getrennt hat. Und
er kommt ja im nächsten Kapitel noch,
wie tief der Fall für ihn war. Dagegen, wenn mir zu ihm würde wie hier, naja, mein Fall wäre ja viel tief. Bei mir ist noch nie jemand aufgestanden, wenn ich um Urlaub krank gelaufen bin. Ich mag gleich wieder.
Ja.
Der friert. So. Noch Fragen zu Hiob? Ja, nein? Wer will abschließen von euch? Abschlussgebet? Willst du beten zum Abschluss? Oder?
Ich hab nichts gemacht mehr. Ich hatte nur einen Krampf im Finger.
Der Vater hat gedankt, dass wir von Hiob lernen dürfen. Wenn wir auch manches nicht verstehen, so wird wir doch dankbar sein. Dankbar, dass du derjenige bist, der allwissend ist. Hab einfach Dank auch für die Gemeinschaft hier, dass wir voneinander lernen dürfen und auch dein Wort lernen dürfen. Schenk uns jetzt noch eine gute Gemeinschaft, ein gutes Miteinander. Hab einfach Dank für diese Woche und sei einfach bei uns heute. In Jesu Namen. Amen.
Amen.